Ja, schön, dass ihr da seid, dass du da bist. Halleluja. Amen. Heute der 35. Wake-up habe ich gehört, nicht? 35. wäre nochmal, für all die es noch nicht wissen, der 35. ist kaum zu glauben. Amen. Genau, ist auch ein Applaus wert. Amen. Danke, Jesus. Ganz, ganz toll. Wenn ich unterwegs bin, höre ich oft die Frage, warum werden manche Menschen nicht geheilt? Kennt ihr die Frage? Warum werden manche Menschen nicht geheilt? Und einen Zahn werde ich euch gleich ziehen. An Gott liegt's nicht. Amen. An Gott liegt's nicht. Sonst müssten wir grundlegende Wahrheiten der Bibel aushebeln. Ja? An Gott liegt es nicht. Gott heilt heute noch. Er ist der gleiche gestern, heute und in alle Ewigkeit. Amen. Er hieß immer schon Jahwe Rapha, der Herr, mein Arzt, der Gott, der heilt, und heute noch heilt er genauso wie vor 2000, vor 4000, vor 6000 Jahren. Halleluja. Amen. Das sei schon mal dahingestellt. Aber trotzdem werden Menschen nicht geheilt. Manche Menschen werden einfach nicht geheilt. Übrigens, wir hatten tolle Erlebnisse in Dortmund in letzter Zeit. Ich weiß nicht warum, ich war ganz oft in Dortmund in letzter Zeit, immer wieder. Wir hatten einmal in einer Gemeinde, in einer afrikanischen Gemeinde, hatten wir, glaube ich, 16 Heilungen gehabt an einem Sonntagmorgen. Dann hatten wir an einem Wochenende in der Josua-Kirche 37 Heilungen gehabt. Und so heilt Jesus. Das machen nicht wir, das machen nicht ihr, aber Jesus Christus heilt. Amen. So. Und dann gibt es aber Menschen, die werden nicht geheilt. Und die Frage ist, warum werden diese Menschen nicht geheilt? Ich kann nicht alle Fragen beantworten, aber ich glaube, ich habe ein paar Antworten gefunden. Amen. Ja? Also an Gott liegt es schon mal nicht. Schlag mal bitte auf mit mir, Johannes Kapitel 5. Johannes Kapitel 5. Und da lese ich von Vers 1, Johannes 5 und Vers 1. Danach war ein Fest der Juden und Jesus zog hinauf nach Jerusalem. Es ist aber in Jerusalem beim Schaftor ein Teich, der auf Hebräisch Bethesda heißt und der 5 Säulenhallen hat. In diesen lag eine Menge Kranker, Blinder, Lahmer, Dürrer. Vers 4. Denn ein Engel stieg zu gewissen Zeiten in den Teich hinab und bewegte das Wasser. Wer nun nach der Bewegung des Wassers zuerst hineinstieg, der wurde gesund, mit welcher Krankheit er auch geplagt war. So ein bisschen wie Lotto spielen, nicht wahr? Wenn ich der Erste bin, habe ich es geschafft. Wenn das Wasser sich bewegt, im richtigen Moment einsteigen, dann passiert's. Es war aber ein Mensch dort, der 38 Jahre in der Krankheit zugebracht hatte. Als Jesus diesen daliegen sah und erfuhr, dass er schon so lange Zeit in diesem Zustand war, spricht er zu ihm, willst du gesund werden? Der Kranke antwortete ihm, Herr, ich habe keinen Menschen, der mich in den Teich bringt, wenn das Wasser bewegt wird. Während ich aber selbst gehe, steigt ein anderer vor mir hinab. Jesus spricht zu ihm, steh auf, nimm deine Liegematte und geh umher. Steh auf, nimm deine Liegematte und geh umher. Und zugleich wurde der Mensch gesund, hob seine Liegematte auf und ging umher. Und jetzt fängt das Problem an. Es war aber Sabbat an jenem Tag. Nun sprachen die Juden zu dem Geheilten, es ist Sabbat, es ist dir nicht erlaubt, die Liegematte zu tragen. Er antwortete ihnen, der mich gesund machte, der sprach zu mir, nimm deine Liegematte und geh umher. Da fragten sie ihn, wer ist der Mensch, der zu dir gesagt hat, nimm deine Liegematte und geh umher. Aber der Geheilte wusste nicht, wer es war, denn Jesus war weggegangen, weil so viel Volk an dem Ort war. Vers 14. Danach findet ihn Jesus im Tempel und spricht zu ihm, siehe, du bist gesund geworden. Sündige hinfort nicht mehr, damit dir nicht etwas Schlimmeres widerfährt. Da ging der Mensch hin und verkündete den Juden, dass es Jesus war, der ihn gesund gemacht hatte. Und deshalb verfolgten die Juden Jesus und suchten ihn zu töten, weil er dies am Sabbat getan hatte. Vers 17. Jesus aber antwortete ihnen, mein Vater wirkt bis jetzt und ich wirke auch. Darum suchten die Juden nun noch mehr, ihn zu töten, weil er nicht nur den Sabbat brach, sondern auch Gott seinen eigenen Vater nannte, womit er sich selbst Gott gleich machte. Amen. Die Frage, die wir heute im Raum haben, ist, warum werden manche Menschen nicht geheilt? Warum werden manche Menschen nicht geheilt? Und wenn du diese Frage heute Abend lösen kannst, dann kannst du heute Abend geheilt werden. Amen. Danke, Jesus. Amen. Du kannst heute Abend geheilt werden. Ja? Wenn diese Gründe, die es gibt auf deiner Seite, auf unserer Seite, nicht auf Gottes Seite, wenn diese Gründe bekannt werden und du sie aufheben kannst, dann kannst du heute Abend geheilt werden. Das erste war das Umfeld. Das Umfeld hat die Heilung blockiert. Dieser Mann, der 38 Jahre krank war, wir wissen nicht, woran er gelitten hat, wissen wir nicht. Ja, er war 38 Jahre krank und das Umfeld, in dem er sich befand, war wie ein Gefängnis. Und das Umfeld hat die Heilung blockiert, 38 Jahre lang blockiert. Das Umfeld. Dein Umfeld kann deine Heilung blockieren. Dein Umfeld kann deine Heilung blockieren. Menschen, mit denen du dich abgibst, können deine Heilung blockieren. Deine Gedanken, deine Theologie, dein Verständnis von Gott kann deine Heilung blockieren. Und wenn jemand krank ist, das Letzte, was er braucht, sind Zweifel in seiner Nähe. Er braucht Menschen, die glauben, die an Heilung glauben und die Mut zu sprechen und die ihn in eine Glaubensatmosphäre hineinbringen, wo er mehr glauben kann und Heilung empfangen kann. Amen. Dein Umfeld ist sehr wichtig, wenn es um Heilung geht. Und das Wort Bethesda, das hebräische Wort Bethesda, fasst die ganze Geschichte in einem Wort zusammen. Wisst ihr, was Bethesda heißt? Bett, das Wort Bett steht für Haus im Hebräischen, Haus. Man übersetzt es oft mit Haus, aber das Wort heißt nicht im Ursprung Haus. Das ist nicht die Grundbedeutung. Das ist nur eine Bedeutung von zig Bedeutungen. Deswegen hört mal zu, das ist wichtig, für die ganze Predigt, ganz wichtig. Bethesda, das Wort Bett steht für ein Gefäß, für einen Container, für ein Behältnis, okay? Man konnte ein Haus Bett nennen, man konnte eine Schatzkammer Bett nennen, ja, Beth, ja. Man konnte eine Trinkhalle Beth nennen, in der damaligen Zeit. Man konnte aber auch einen Schiffsrumpf Beth nennen, weil er das Schiff vom Wasser fernhielt und im Schiff die Luft sich nicht aufhalten konnte. Man konnte sogar ein Spinnennetz Beth nennen. Ja? Man konnte ein Parfümfläschchen Beth nennen. Und man konnte einen Feuertopf Beth nennen. Es geht darum, ein Behältnis, okay? Ein Container. So, das heißt, Bethesda ist ein Container, zuallererst ein Container, ein Behältnis. Und was heißt Tesda? Tesda kann übersetzt werden von dem hebräischen Hesed, so viel wie Barmherzigkeit. Aber, jetzt hört mal zu, das Wort kann auch Schande oder Scham bedeuten. Schande oder Scham. Und das fasst die ganze Geschichte zusammen. Dort, wo der Mann lag, der 38 Jahre lang krank war, war ein Gefängnis der Schande. Dorthin hat man die ganzen kranken Menschen in Jerusalem abgeschoben. Hört ihr mich? Heute würden wir sagen, es war ein Hospiz. Hallo? Bethesda. Das ist der Ort, wo man alle Kranken, alle unangenehmen, unheilbaren Fälle hinabschiebt. Da schiebt, da liegen die rum und stöhnen und viele sterben. Hospiz. Das Gefängnis der Schande. Dein Gefängnis, in dem du dich befindest, ja, in deinen Gedanken, in deinem Umfeld, vielleicht Menschen um dich herum, die sagen, Heilung gibt es nicht mehr und das funktioniert nicht und die ganzen Sachen. Dieses Umfeld verhindert, blockiert deine Heilung. Und wenn du 38 Jahre lang, ich weiß nicht, ob er die ganze Zeit da gelegen hat, aber er war bestimmt eine lange Zeit dort gewesen und er hat immer wieder gesehen, wie Leute krank waren, neben ihm, links und rechts und es wurde schlimmer mit ihnen und dann ist dort einer gestorben und dort einer gestorben. Das ist keine Atmosphäre für jemanden, der gesund werden möchte. Amen. Wenn du dich mit Tod umgibst und mit Krankheit umgibst, wie sollst du dann den Glauben fördern? Amen. Was sagt Jesus an Leute, die besorgt sind? Er sagt, hey, seht die Vögel an. Schaut auf die Blumen. Schaut weg von dem Problem. Schaut euch mal die Blumen an, sagt Jesus. Hallo. Und die Vöglein. Schaut auf die Vöglein. Ja? Wegsehen. Nicht in dieser alten Suppe, in diesem negativen Rumwühlen, wie wir das so hier in Ostwestfalen so gerne tun. Nicht? Das Alte und zweimal hochgekochte nochmal aufkochen und nachwärmen und nachbesprechen und alles kleinreden und kaputtreden. Nicht? Willkommen in Deutschland. Wenn du glauben willst, brauchst du eine Glaubensatmosphäre. Wenn du Heilung willst, musst du dich umgeben mit Glauben. Halleluja. Und nicht in Bethesda weilen, nicht in Bethesda, nicht im Gefängnis der Schande, dort, wo alle Kranken sind, dort, wo nur Verzweiflung ist. Natürlich gab es da hin und wieder einen Engel, der vorbeikam, dem Wasser gerührt und alle schwupps, ne, rein ins Wasser. Vielleicht bin ich ja der Erste. Vielleicht habe ich die 6 Richtigen im Lotto. Vielleicht schaffe ich es ja diesmal. Was für ein falsches und verkorkstes Bild von Gott. Ein Gott, der nur hin und wieder sporadisch mal heilt Und wenn ich Glück habe, dann hat es mich erwischt, ansonsten muss ich weiter leiden. Jetzt sehen wir, dass nicht nur Bethesda, die diese fünf Säulenhallen, dass nicht nur die Säulenhallen das Problem waren, das ganze Umfeld um diesen kranken Mann herum war sowas von verkorkst. Es war umgeben von Religion. Und Menschen, die religiös sind, haben Schwierigkeiten, Heilung anzunehmen. Amen, ich weiß, wovon ich rede. Amen. Das ganze Umfeld war religiös und zwar streng religiös. Wisst ihr, als Jesus ihn geheilt hatte, dann waren sie drauf und dran, Jesus zu töten, weil er am Sabbat geheilt hat. Das waren radikale Juden, die radikal religiös waren. Die waren bereit zu töten, um ihrer Religion genug zu tun. Und wenn du in so einem Kontext aufgewachsen bist und groß geworden bist, hast du sehr wenig Raum für Glauben. Ich weiß, wovon ich rede. Und du musst nicht erst zurück ins Judentum, du kannst das auch im Mennonitentum erleben, du kannst es im Baptistentum erleben, im Pfingstertum erleben, in allen Tums kannst du das erleben. Amen. Halleluja. Wo Religion über dich gestülpt wird und du keine Luft hast zum Atmen, keine Luft hast zum Glauben für deine Heilung, weißt du? Dann sagt dir irgend so ein dahergelaufener Theologe, weißt du, du hast ja keine Ahnung von der Bibel, Heilung gibt es heute gar nicht mehr und plötzlich ist dein ganzer Glaube kaputt. Es werden viele Lehrer Rechenschaft ablegen müssen über alle ihre unnützen Worte, die sie gesprochen haben, mit denen sie Menschenleben in den Ruin getrieben haben. Menschen, die Hoffnung hatten und dann kommt ein Theologe, ein Pastor und nimmt dir die letzte Hoffnung, die du hast. Radikale Religion. Denen waren ihre Gesetze wichtiger als ein Mensch, der desperat war, ein Mensch, der kaputt war, der Hilfe brauchte. Amen. Hauptsache, man hat der Religion Genüge getan. Ja. Statt sich zu freuen, hey, der ist geheilt worden nach 38 Jahren. Moment mal, das war ein Sabbat, falscher Tag, das macht man nicht am Sabbat. Dein Umfeld sorgt oft dafür, dass die Heilung blockiert wird bei dir. Die kommt gar nicht durch, weil du schon zig Blockaden hast, bevor sie zu dir ankommen kann. Gott hat die Heilung schon abgeschickt. In seinen Wunden sind wir schon geheilt. Alles ist schon bezahlt worden. Amen. Und sie kommt nicht an, weil du Blockaden aufgebaut hast um dich herum. Und dann gab es da nicht nur Religion, es gab auch Tradition. Das heißt, dass die Juden sprachen und sie sprachen zum Geheilten. Es gab einmal die Leiter, das waren die religiösen Führer. Und dann gab es ganz viele Juden, ganz viel Volk um die Säulenhallen herum. Und die sprachen zum Geheilten. Dann, Mensch, was machst denn du überhaupt? Was soll denn das überhaupt? Ja? Die hatten alle Traditionen gehabt. Und sie sagten, das passt nicht in unsere Tradition. Und dann gab es noch viele andere Menschen, die hatten alle eine Meinung gehabt. Ja, es heißt hier in Vers 13, dass es dort viel Volk gab. Und glaubt mir, die hatten alle eine Meinung gehabt. Eine Meinung zu der Heilung dieses Kranken. Ich glaube, dass ganz viele Menschen heute in der Hölle sind, wegen der allgemeinen Meinung. Sie haben der allgemeinen Meinung geglaubt. Amen. Und wenn du heute nach der allgemeinen Meinung gehst, dann wirst du nie Heilung empfangen. Wenn du an das glaubst, was dir im Fernseher vorgegaukelt wird oder im Radio oder in den Zeitschriften, den ganzen Medien, nicht, dass es Heilung nicht gibt und die ganzen Geschichten, dass die Bibel so ein altes Buch ist und heute gar nicht mehr relevant ist für unsere Zeit und. Und dann wirst du krank und du bist 38 Jahre lang falsch programmiert worden. 38 Jahre lang hat man dir gesagt, Gott gibt es eigentlich nicht, ist eigentlich nur was gewesen für den Kindergarten. Nicht? Da glaubst du an den lieben Gott und hat die Welt geschaffen und so. Aber war früher, kannst du doch jetzt gar nicht mehr glauben. Nicht? Und die Bibel, das ist auch so ein altes Buch, Leute. Ne? Und dann wirst du 38 Jahre lang umprogrammiert und dein Glaube wird diffamiert, er wird zerstört. Ja? Und plötzlich wirst du krank und dann willst du Heilung und das funktioniert nicht. Weißt du wieso? Weil du ein Umfeld hast, weil du Gedanken hast, die für Heilung keinen Raum lassen. Amen. Glaube nicht der allgemeinen Meinung. Glaube dem Wort Gottes. Amen. Und wenn du Heilung haben möchtest, dann musst du dich distanzieren von manchen Leuten, distanzieren von manchen Meinungen und musst dich füttern und füllen lassen mit dem Wort Gottes. Denn das Wort Gottes sagt, dass du Heilung hast in den Wunden Jesu. Halleluja. Dein Umfeld kann Heilung blockieren. 38 Jahre lang war er in Bethesda, im Gefängnis der Scham und Schande. 38 Jahre lang. Und vielleicht bist du in so einem Gefängnis. kommst da nicht raus. Vielleicht sind das seelische Bindungen oder ein seelisches Gefängnis, vielleicht körperliche Bindungen, du willst da raus, aber es klappt nicht, weil du von Menschen umgeben bist, die nicht glauben, weil du von einer Theologie verkopft bist, die nicht funktioniert, die keinen Raum hat für Glauben. Und heute will Gott dich befreien. Halleluja. Amen. Das Wort Bethesda fasst die ganze Geschichte zusammen. Es war ein Gefängnis der Scham und Schande. Es war ein Hospiz. Da waren all die hoffnungslosen Fälle. Und es war nicht nur das Umfeld, nicht nur das Umfeld dieses Mannes, es war auch seine eigene Einschränkung, seine eigene Blockade. Es war seine eigene Matratze. Haben wir die Matratze da? Und so mit dem Blauen geht auch. Also seine Einschränkung war seine Matte. Amen. Er hat sich beschränkt auf seine Matte. Er war in einem sozialen Umfeld, einem religiösen Umfeld, das für Heilung gar nicht gut war. Er war in Bethesda, in diesen Säulenhallen gefangen. Ja. Und dann war er auch noch gefangen in seinem eigenen Denken. Und er hat sein Leben beschränkt auf eine Liegematte. Das war alles, was er hatte. Und vielleicht hast du heute so eine Liegematte. Und wisst ihr was? Seine Liegematte, das war kein fliegender Teppich. Ja, das war ein reales Problem. Da lag er jeden Tag drauf. Das war sein Limit. Das war seine Einschränkung. Weiter ging nicht, mehr ging nicht. Und viele von uns sind so groß geworden und so aufgewachsen und wir haben so ein Limit gesehen und weiter geht nicht. Gott kann Kopfschmerzen heilen, aber keinen Krebs, oder? Das ist viel zu schwer für Gott, oder? Geht ja nicht, Leute. Amen. Haben wir erlebt. Heilt Krebs. Er heilt alles Mögliche. Tumore platzen. Nimm Gottesdienst. Platzen Tumor. Ach, das ist doch gar nicht nett, oder? Gegen die Etikette, oder? Ah, das ist eine blaue Matte. Auch ganz toll. Komm, das ist unsere. Und, Dankeschön. Unsere Liegematte. Die ist sogar weich. Guck mal. Halleluja. So, hier haben wir eine Matte. Amen. Okay, das war sein Bereich. Ja. Hier lag er drauf, hier aß er drauf, hier schlief er drauf. Das war sein Lebensbereich. Und viele leben genauso. Und solange du in dem Kasten bist und in dem Kasten, auf dieser Matte keine Heilung drauf ist, dann ist für dich Heilung eine andere Welt. Ja. Wenn Heilung hier ist, hast du hier keine Heilung. Er hat sich eingeschränkt, er lag auf dieser Matte sein ganzes Leben lang. Ich weiß nicht, wie deine Matte aussieht, wie du dich eingeschränkt hast in deinem Denken. Gib Gott heute eine Chance. Denke outside of the box. Ja? Denke anders, denke mal quer. Gib Gott eine Chance. Und Gott wird dich heilen. Konzept kommt Glauben damals. Wisst ihr übrigens, ganz, ganz kurz für alle, die mich nicht kennen, ich bin jemand, der von der anderen Seite kommt. Ja, das meine ich ernst. Ich war früher auf der anderen Seite. Ich habe früher die Charismat. Ach du meine Charismat. Ne? Ich bin doch Akademiker. Ich habe studiert. Nicht? Die Charismat, nicht? Die haben flachen Geschichten. Die haben doch keine Ahnung, oder? Die Pfingsten, ach ja. Ne? Das war mein Ding. Ich kenne die ganzen Argumente, warum Menschen nicht geheilt werden. Ja? So ein Quatsch. Und als ich das theologisch gemerkt habe, hey, eigentlich ist auf der Seite der Heilung mehr Beweiskraft. Das ist biblisch. Da habe ich angefangen, Heilung zu predigen. Und siehe da, surprise, surprise, Menschen sind geheilt worden. Weißt du warum? Weil ich den Schritt aus dieser Box, aus der Matte gewagt habe, aus meiner alten Theologie heraus. Ey, da gibt es mehr. Und siehe da, sie wurden wirklich geheilt. Ich will dich heute herausfordern, ich will dich heute strecken, theologisch strecken, biblisch strecken, dass du guckst und siehst, hey, vielleicht gibt es für mich auch noch Heilung. Die gibt es. Letzte Woche gab es sie noch. Heute Abend gibt es sie noch. Und so hat er ganz viele Gründe, und die sind so subtil zu sehen, hier und dort in der Geschichte. Er hatte ganz viele Gründe, warum er 38 Jahre lang nicht geheilt werden konnte. Er wusste wieso. Er wusste ganz genau, warum er 38 Jahre lang nicht geheilt werden konnte. Und viele von euch wissen auch, warum ihr nicht geheilt werdet. Ganz klar. Aber weißt du was? Gott will dich trotzdem heilen. Das erste war, er sagte, hey, es heißt in Vers 3, heißt es, in diesen Hallen lag eine große Menge. Ich weiß nicht, ob das Tausende waren, Hunderte. Ja, da lag eine große Menge an kranken Leuten, die waren am Stöhnen, am Sterben. Ja. Eine ganz große Menge. Und unter der großen Menge war ein Mann, der 38 Jahre lang krank war. Wer bin ich schon? Und wir haben heute ungefähr 7,5 Milliarden Menschen auf diesem Planeten. Wer bin ich schon? Wieso sollte Gott mich heilen? Er war einer von vielen. Vielleicht sagst du dir das Gleiche. Ich bin nur einer von vielen. Wieso sollte Gott mich heilen? Weißt du was? Wenn du der einzige Mensch wärst auf diesem Planeten, hätte Gott seinen Sohn geschickt und er wäre für dich gestorben. Du bist wertvoll in Gottes Augen. Gott kennt dich. Gott liebt dich. Und er will dich nicht nur erretten, er will dich heilen. Halleluja. Er liebt dich. Du bist wertvoll in seinen Augen. Du bist eben nicht nur eine Nummer. Er sagt, hey, ich bin nur einer von vielen. Was soll's? Warum sollte Gott mich heilen? Er wusste ganz genau, Gott konnte ihn nicht heilen, weil er nur einer von vielen war. Jetzt kommen wir zu einem Punkt, den wir alle kennen wahrscheinlich. Gott heilt nicht immer. Kennt ihr das? Habt ihr schon gehört, ne? Wo sagt, Gott heilt nicht immer. Seine Entschuldigung war, Gott heilt nur zu ganz bestimmten Zeiten. Er heilt nicht immer. Er heilt nur, wenn das Wasser sich bewegt. Vers 4. Denn ein Engel stieg zu gewissen Zeiten in den Teich. Er sagt, hey, Heilung wäre ganz schön für mich, aber ich bin 38 Jahre lang nicht geheilt worden, weil Gott halt nicht immer heilt. Kennt ihr das auch? Gott heilt nicht immer, oder? Ach, komm, hör auf. Wirklich? Kann Gott immer heilen? Nee, nur manchmal, oder? Nur manchmal. Wenn er gut drauf ist, dann heilt Gott, ne? Oder? Wenn er einen guten Tag hat, dann ansonsten kannst du nie wissen, ist er gut drauf oder nicht heute. Nein, Leute, Gott heilt immer. Sein Name ist Jahwe Rapha. Und er sagt in den Wunden, Jesus, seid ihr geheilt. Und die Heilung ist jeden Tag, jede Stunde, jede Sekunde verfügbar. Genauso wie die Errettung verfügbar ist. Jeder, der den Namen des Herrn anrufen wird, soll gerettet werden. Und jeder, der glaubt, dass er Heilung hat in den Wunden Jesu, wird geheilt werden. Amen. Genauso wie die Errettung für alle verfügbar ist, ist die Heilung für alle verfügbar. Halleluja. Und deswegen heilt Gott nicht nur manchmal, Gott heilt immer. Gott heilt heute. Gott heilt selbst am Sabbat. An seinem Ruhetag heilt er auch. Gott heilt immer. Am Gründonnerstag, am Karfreitag, ne? Am blauen Montag. Gott heilt an jedem Tag. Halleluja. Und ihm ist ganz egal, wie du drauf bist. Gott ist immer gut drauf. Und er heilt immer. Halleluja. Aber er wusste ganz genau, hey, Gott heilt nur zu gewissen Zeiten, sagt er. Vers 4. Denn ein Engel stieg zu gewissen Zeiten in den Teich. Nicht immer, nur manchmal. Und Paulus sagt, hey, heute ist der Tag des Heils. Heute. Ja. Und heute kannst du die ganzen Geschenke abholen. Und jetzt kommt's. Er sagt, hey, ich habe festgestellt, Gott heilt nicht alle. Er heilt nicht immer und er heilt nicht alle. Man höre und staune, Vers 4. Er sagt, wer nun nach der Bewegung des Wassers zuerst hineinsteigt, diese Person wird dann geheilt. Okay? Man muss also zuerst hineinsteigen. Geheilt werden nur die Streber. Ne? Das ist doch so, die Auserwählten. Die es geschafft haben, im richtigen Moment ins Wasser zu springen, die werden geheilt. Nur ein paar. Merkt ihr? Er wusste ganz genau, warum er 38 Jahre lang nicht geheilt werden konnte. Weil er war kein Streber. Er hat es immer wieder nicht geschafft. Er gehörte leider nicht zu den Auserwählten. Und weißt du was? Diese Theologie haben wir heute in vielen Köpfen. Unter evangelikalen, charismatischen Christen. Wir glauben, Gott kann nur ein paar Leute heilen. Ja? Er heilt nicht jeden. Nur die Auserwählten. Und wenn Gott sich in seinem übernatürlichen, göttlichen, vorherbestimmten Willen entschieden hat, dich zu heilen, wirst du geheilt, ansonsten hast du Pech gehabt. Ne? Wie eine Lotterie. Weißt du, Gott spielt kein Lotto und Gott veranstaltet keine Lotterie. Halleluja. Ja? Bei ihm kannst du jeden Tag geheilt werden und bei ihm kann jeder geheilt werden. Ganz egal, ob du deinen Lottoschein abgegeben hast oder nicht. Herzlichen Glückwunsch, du hast 6 Richtige heute Abend. Du hast jetzt schon 6 Richtige. Ja, ja, das ist glückslos. Du kannst heute geheilt werden. Hallo, ihr beiden Lieben. Willkommen, wir freuen uns auf euch, über euch, mit euch. Halleluja. Amen. Wir denken immer, dass Gott nur bestimmte Personen heilt. Und das stimmt nicht. Wenn ihr die Apostelgeschichte 10 lest, 10,38, da heißt es, wie Gott Jesus Christus von Nazareth salbte, mit Heiligem Geist und mit Kraft. Okay? Also Gott salbte seinen Sohn Jesus Christus mit Heiligem Geist und Kraft. Soweit, so gut, okay? Was ist Salbung? Salbung ist Ausrüstung für eine bestimmte Aufgabe, korrekt? Ja? Also eine Befähigung durch den Heiligen Geist, ganz spezifische bestimmte Aufgaben zu tun. Was war die Salbung? Was war die Fähigkeit Jesu, die er ausüben sollte? Fragezeichen. Es heißt dann weiter in Vers 38, Und wie dieser umherzog und Gutes tat und einige wenige heilte. Aha, danke schön. Aha. Er wurde gesalbt, um alle zu heilen. Habt ihr das gehört? Ich lese nochmal für euch. Apostelgeschichte 10, 38. Wie Gott Jesus von Nazareth mit heiligem Geist und Kraft gesalbt hat. Und wie dieser umherzog und Gutes tat und alle heilte. Und alle heilte. Die Streber und die Loser. Ja? Die guten Jungs und die bösen Jungs. Er hat sie alle geheilt. Und wenn du genau in der Bibel nachliest, weißt du, dass Jesus umgeben war von bösen Menschen. Ja? Er war ein Freund der Huren und Zöllner. Er wurde der Fresserei und der Sauferei bezichtigt, weil er so viel Zeit verbrachte mit dem Abschaum der Gesellschaft sozusagen. Nicht? Und trotzdem hat er alle geheilt, die Guten und den Abschaum auch, weil er gesalbt war, alle zu heilen. Aber dieser kranke Mann, der 38 Jahre lang krank war, sagt sich ja, ich weiß genau, warum ich nicht geheilt bin. Weil Gott heilt nicht alle, er heilt nur ein paar Leute. Er heilt nur die Besten, die es schaffen, im richtigen Moment reinzuspringen. Die heilt er. Das ist so ein Elite-Denken. Wenn du so denkst, wirst du eine Heilung nicht bekommen. Du blockierst deine Heilung selbst. Du bist auf der Matte und sagst dir, hey, ich habe es nicht verdient. Die anderen sind besser als ich, die kriegen die Heilung. Ich nicht, ich schaffe das nicht. Ich komme da nicht dran an dieses geistliche Niveau. Ich muss immer fasten und beten und ringen mit Gott, bevor er mich heilen kann. So ein Quatsch. Gott sehnt sich danach, dir Heilung zu schenken. Er sagt, könntest du es nur glauben, würdest du geheilt werden. Das Problem ist, wir sind eingeschränkt in unserem Denken. Und dann kommt die Liegematte der Vergangenheit. Ja, er war 38 Jahre lang krank. 38 Jahre lang. 38 Jahre lang die Matte. Ja? Die Matte der Vergangenheit, die holt uns manchmal ein, oder? Kennt ihr das? Wie kann Gott mich heilen? So ein Schurken, so ein Halunken. Wie kann Gott mich heilen? Wer bin ich schon? Wie geht das? Das geht doch nicht. Und Gott sagt, ich liebe dich trotzdem. Ich werde dich trotzdem heilen. Aber er wusste ganz genau, Gott kann mich nicht heilen, weil meine Vergangenheit hinter mir steht und sie blockiert. Ja, ich kann nicht geheilt werden, ich bin zu schlecht. Und das stimmt nicht. Keiner ist zu schlecht, um geheilt zu werden. Keiner. Amen. Heute haben wir oft diesen Ansatz und wir haben oft darüber gesprochen, hier und dort, ne, diesen seelsorgerlichen Ansatz in manchen christlichen Kreisen. Ja. Und das ist mehr freudianisch, mehr Sigmund Freud als christlich. Ja. Ach jetzt, und jetzt müssen wir in die Vergangenheit zurückgehen. Und da wurdest du irgendwie vor 30 Jahren, hat dich jemand verletzt als Kind und jetzt hast du, die Matte der Vergangenheit ist Vergangenheit. Leute, das ist keine christliche Seelsorge, das ist freudianischer Mist. Und wenn ich jetzt auf die Füße getreten habe, nicht, herzlichen Glückwunsch, ich kann nochmal nachtreten. Das ist wirklich, Leute, die machen Menschen kaputt. Wenn jemand sagt, ich muss immer zurückgehen, in der Vergangenheit wühlen, dann haben die das Kreuz nicht verstanden. Dann haben die nicht verstanden, dass nach der Wiedergeburt alles neu ist. Das Alte ist vergangen und du kommst nie aus dem Fluch heraus, du kommst nie aus der Verdammnis heraus, wenn du ständig zurückgehen musst und nachgraben musst, da ist noch irgendwo was, da ist noch eine Sünde und da ist noch ein Fluch von der fünften Generation, ach nein, von der sechsten, ach nein, von der 734., ach nein, das war kurz vor Adam, ach nein, so ein Mist. Sigmund Freud lässt grüßen in vielen christlichen Kreisen. Das ist nicht christlich, das ist Business, mehr ist das nicht. Business. Dieser Mann sagte, ich kann nicht geheilt werden, ich habe eine Vergangenheit. Was macht Jesus? Er heilt ihn trotzdem. Amen. Jesus heilt ihn trotzdem. Wisst ihr, Jesus hat Freude daran, Halunken zu heilen. Er hat Freude daran, kaputte Menschen, die so richtig, richtig böse sind, zu heilen. Weißt du warum? Erstens freut sich Jesus, dass der böse Mensch, in Anführungsstrichen, Gnade versteht und Gnade erlebt. Und wow, und das freut Jesus. Und zweitens freut sich Jesus, dass er all den frommen, ich sage das Wort nicht, den frommen Geschwistern so richtig auf den Schlips treten kann. Und er zeigt ihnen allen, ihr habt Gnade nicht verstanden. Er sagt den Leuten, hey, da kommt jemand von der Straße, vom Evangelium, null Ahnung. Er kommt in eine Veranstaltung und hört plötzlich von Jesus. Und der Jesus heilt, hey, das möchte ich gerne, kommt hin, wird geheilt, geht nach Hause. Alles gut, Jesus hat mich geheilt, jetzt bin ich ein Kind Gottes. Ja. Und die anderen stehen so glubschern. Ich gehe schon 20 Jahre in die Kirche, ist mir noch nie passiert. Und der kommt dahin und das ist Gnade. Deine Vergangenheit verdammt dich und sie holt dich immer wieder ein. Du musst mal einen Punkt machen. Paulus sagt ganz bewusst, ich vergesse, was da hinten ist. Und warum können wir nicht in der Seelsorge vergessen, was da hinten ist? Jetzt mal im Ernst. Warum muss ich einen Fragebogen ausfüllen mit über 100 Fragen und den ganzen Mist auf? Wozu? Ich dachte, da ist Jesus zwischen, oder? Hat das Blut funktioniert oder hat es nicht funktioniert? Halleluja. Und er sagte, ich kann gar nicht geheilt werden. Ich habe eine Vergangenheit. Willkommen im Club. Ja, wir haben alle eine Vergangenheit. Ja. Bei dem einen sieht es rosiger aus, beim anderen nicht ganz so rosig. Ja. Aber Jesus sagt, du hast einen Neubeginn, du hast einen neuen Anfang. Und heute wird Jesus dich heilen mit deiner Vergangenheit. Aber du musst dich von der Matte wagen, von deinem Denken lösen. Hey, Gott kann mich trotzdem heilen. Auch wenn ich auf der Matte der Vergangenheit bin, ich stehe da auf und er kann mich trotzdem heilen. Deine Vergangenheit blockiert deine Heilung. Deine Selbstverdammnis blockiert deine Heilung. Hör auf, dich selbst zu verdammen. Jesus will dich heilen. Halleluja. Dann heißt es in Vers, ich weiß nicht in welchem Vers. Es heißt, und siehe, ich bin, das ist auch ein ordentlicher Vers. Ich bin einen zu weit, halleluja. Es heißt in Vers 6, als Jesus diesen da liegen sah, als Jesus diesen kranken Menschen da liegen sah. Er war hilflos. Er lag. Er war platt, geplättet vom Leben. Hilflosigkeit. Menschen, die hilflos sind, die sich selbst aufgegeben haben, die resigniert haben, die sich fallen lassen haben, können sehr schwer Heilung empfangen. Die glauben es nicht mehr. Das Leben ist doch nicht so gut, wie es schien. Die Sache mit Gott und mit der Heilung, das stimmt doch alles nicht. Und die sind geistlich und geistig und emotional, seelisch total am Boden. Und diese Person wieder aufzubauen, ja, und wachzurütteln und sagen, pass mal auf, es gibt einen guten Gott, es gibt Gerechtigkeit. Und dieser gute Gott, der gerecht ist, wird dich heilen, ist unheimlich schwer. Wenn du erst am Boden da liegst, ja, depressiv bist, Angst hast, müde bist, aufgeben willst, ja. Und Paulus hat sich selbst ermutigt. Er hat gesagt, hey, ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht. Und glaubt mir, Paulus hat viele Gelegenheiten gehabt, eine Pity-Party zu feiern, viele Gelegenheiten gehabt, aufzugeben, ja, und den ganzen Dienst zu beenden im Knast irgendwo. Und er sagt, nein, ich mache weiter, denn ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht. Amen. Du musst nicht aufgeben. Ja, und ganz egal, wie schwer das Leben ist und wie tief du niedergedrückt bist und wie sehr und wie lange du schon auf dem Boden liegst. Hey, der Gerechte fällt 7-mal und steht wieder auf. Amen. Steh auf, Amen. Bleib nicht liegen. Ja, das ist eine ganz schlimme Krankheit. Ne? Das ist eine unheilbare Krankheit. Es gibt gute Nachrichten. Jesus heilt unheilbare Krankheiten. Ja, ein paar glauben schon. Ich war überrascht, wir haben sich wieder in Dortmund gewesen, in einer Gemeinde, Living Waters Gemeinde. Und dann sind wir da, wir waren bereits, einige waren da von euch, glaube ich, ne? Bei Pastor Okoro war, einige waren da, genau, sehe ich schon. Genau, und wir sind in der Gemeinde und plötzlich steht er auf und gibt Zeugnis über eine Frau, die, ich weiß nicht, vor 6, 7 Jahren, ich war mal vor vielen Jahren da gewesen, hat da gepredigt. Und das sage ich nicht, Leute, um mich zu verherrlichen, ich habe die Frau nicht geheilt, hey. Ja, macht Jesus. Aber ich war da gewesen, ich habe gepredigt, ich habe für sie gebetet. Da war eine Frau, die kam mit Handschuhen, das weiß ich noch, sie kam mit Handschuhen nach vorne zum Gebet. Und sagte er mir, vor allen Leuten, sagte er, sie war unheilbar krank. Unheilbar krank. Sie war unheilbar krank. Ja. Für sie gebetet, keine Ahnung, die Zeit ist dann verflossen, wir haben uns aus den Augen verloren. Nach jetzt 6, 7 Jahren plötzlich höre ich das Zeugnis. Sie ist nach 2 Wochen total gesund gewesen. Und vorher war sie unheilbar krank. Und wisst ihr, und für alle Kritiker, die sagen, ja, die charismatischen Heilungen halten nur eine Woche, ne? Oder 2 Wochen oder nur ein halbes Jahr oder so. Ne? Weißt du was? Die ist dann noch danach noch 4 Jahre in der Gemeinde gewesen, 4 Jahre lang. Musste dann umziehen wegen aus beruflichen Gründen. Und der Pastor hat vor dem Sonntag noch kurz davor mit ihr gesprochen gehabt. Ja. Die Frau ist immer noch gesund und sie war unheilbar krank. Ja? Weißt du, Jesus kann das. Jesus kann das und Jesus tut das. Ob wir das sehen nach dem Gebet oder nicht sehen, wir müssen es lernen, aus dem Glauben zu leben, nicht aus dem Schauen. Und da kann man viele Zeugnisse erzählen, wo man nach Jahren plötzlich und auch, ja, ich bin damals geheilt, danke fürs späte Weitersagen. Ich hätte gerne gleich gewusst, ja. Weil es ermutigt, weiterzubeten. Aber ich habe gelernt, egal ob du was siehst oder nicht, ob die Person umfällt oder ob sie einen Ratschlag macht oder gar nichts passiert, Gott arbeitet an ihr. Ja? Wir sind daneben, wir schauen zu, was Gott macht, wir freuen uns mit. Wir tun unseren Part und Gott kommt und er heilt. Aber du darfst dich selbst nicht blockieren. Deine Vergangenheit darf dich nicht blockieren und deine Hilflosigkeit darf dich nicht blockieren. Du bist nicht hilflos. Du bist nicht hilflos. Gott ist da. Amen. Habt ihr schon mal Menschen gesehen, die Hoffnung verloren haben? Menschen, die in den Augen leer sind, wo nichts mehr ist. Und so einen Menschen aufzubauen, ist sehr schwer. Ja? Der braucht Menschen um sich herum. Und das ist die nächste Blockade. Er sagt, wenn es soweit ist und wenn das Wasser sich endlich bewegt, ja, und wenn ich endlich rein will, da habe ich keinen, der mir hilft. Ich habe keinen Menschen, sagt er. Ich habe keinen Menschen. Einsamkeit. Ich habe keinen Menschen. Was für eine Tragödie. Er sagt, die ganzen Jahre, wo ich hier liege, ich habe keinen Menschen. Ob die Verwandten gestorben sind, ob sie ihn verlassen haben im Haus oder im Gefängnis der Schande, ob sie ihn abgeschoben haben in dieses Hospiz und gesagt haben, hey, verreck doch da, wie du willst. Ne? Er sagt, ich habe keinen hier. Ich liege hier und ich hoffe immer auf Heilung, aber ich habe keinen mehr. Einsamkeit. Und das ist ein ganz schlechter Ratgeber, wenn du einsam bist. Ja? Dann fängst du an rumzuspinnen, dann kommen alle möglichen Gedanken. Wenn du krank bist, sieh zu, dass du jemanden findest, der deinen Glauben mit aufbauen kann. Sei nicht alleine, bleib nicht alleine, wenn du krank bist. Einsamkeit kann deine Heilung blockieren. Jetzt kommen wir zu einem ganz wichtigen Punkt, Enttäuschung. Enttäuschung blockiert deine Heilung. Das war bei ihm der Fall gewesen. Vers 7. Der Kranke antwortete ihm, dem Herrn. Er sagt ihm, warum er nicht geheilt werden kann. Er weiß ja Bescheid. Ich kann nicht geheilt werden. Ganz klarer Fall. 38 Jahre, ich bin ein ganz schwerer Fall. Für mich hat schon Benny hingebetet. Nichts passiert. Dann brauchst du mir nicht kommen. Wenn du es abhängig machst von Menschen, brauchst du mir nicht kommen. Ich bin nicht besser als Benny Hinn. Gott heilt, nicht Benny Hinn. Auch nicht der Daniel. Ja? Aber so sind wir. Ja. Ich bin so ein ganz schwerer Fall. Die ganzen Flüche auf meinem Leben. Oh. Und plötzlich wird Jesus kleiner und kleiner und kleiner. Und plötzlich ist Jesus ohnmächtig. So ein Quatsch. Deine Probleme sind ein Klacks für Jesus. Halleluja. Ja. Enttäuschung. Ihr dürft euch klatschen. Klatscht mal für Jesus. Und trink nicht so lange. Amen. Vers 7, nochmal. Der Kranke antwortete ihm, Herr, ich habe keinen Menschen, der mich in den Teich bringt, wenn das Wasser bewegt wird. Während ich aber selbst gehe, steigt ein anderer vor mir hinab. Enttäuschung. Dann stell dir mal vor, er liegt ja auf der Matte, nicht? Und hat sich so ein Plätzchen ausgesucht, irgendwo ganz in der Nähe am Teich, möglichst nah dran, so ein Blick auf den Teich immer, ob das Wasser sich bewegt. Dann stand sonst immer ganz still. Und sobald es sich bewegt, weiß er, jetzt rein ins Wasser. Ne? Jetzt liegt er da. Und ich weiß nicht, wie oft der Engel kam. Täglich. Einmal im Jahr, einmal im Monat, immer nach dem Sabbat, oder vor, niemals am Sabbat, Leute, Gott halt nicht am Sabbat, das wusste er. Dann lag er dort und er schaut aufs Wasser, es muss sich bewegen, voller Spannung. Ja. Und plötzlich der große Moment, ey, das Wasser bewegt sich, überall die Wellen. Ne. Was macht er steht auf und er läuft und er springt hinein ins Wasser. Ja. Wow, jetzt bin ich geheilt. Ne. Patschnass, ne. Steht auf, checkt seinen Körper, nichts passiert. Sieht sich um, 50 andere, die nassen. Ich war wieder nicht der Erste. Ja, Enttäuschung. Und ich weiß nicht, wie oft das so gegangen ist, wie oft er nass geworden ist, wie oft er reingesprungen ist, wie oft er sich wirklich gequält hat, da hineinzukommen, wie oft er reingepurzelt ist in diesen Teich, ja, und da rausgekrochen ist, total nass. Und er wurde jedes Mal enttäuscht und enttäuscht und Enttäuschung zerstört deinen Glauben. Enttäuschung ist destruktiv, die macht deinen Glauben kaputt. Ist wie ein Krebs, der zerstört dich, der macht deinen Glauben kaputt. Enttäuschung machen deinen Glauben kaputt. Hingehaltene Hoffnung, sagt Sprüche. Hingehaltene Hoffnung macht das Herz krank. Hingehaltene Hoffnung macht das Herz krank. Ein erfüllter Wunsch aber ist ein Baum des Lebens. Sprüche 13, Vers 12. Und er wurde immer hingehalten. Das hat nicht funktioniert. Es hat nicht funktioniert. Und er wollte geheilt werden, aber es hat nicht funktioniert. Was schließt man daraus? Gott will mich nicht heilen. Ich bin es nicht wert. Ich bin niemand. Meine Vergangenheit. Gott will mich nicht heilen. Dann gibt man sich auf. Und vielleicht bist du auch enttäuscht. Du warst zu jeder Konferenz hin. Du warst bei allen großen Predigern. Du hast all die neuen Bücher gelesen. Du hast dir alle Schweißtücher bestellt, ne? Alles Salböl ausgegossen über deinen Kopf. Ne? Warst du hin, man hat dich mit Wasser begossen. Du hast alles getan, was es nur zu tun gab. Ja? Und es hat nicht funktioniert. Jetzt kommst du zum Wake-up. Da wirst du angepredigt und sagst, jetzt soll das funktionieren. Heute Abend soll ich geheilt werden, soll das denn gehen? Ja? Enttäuschung macht deinen Glauben kaputt. Enttäuschung macht deinen Glauben kaputt. Aber jeder Erfolg, jede Heilung, die du siehst, gibt dir mehr Glauben. Das erlebe ich in meinem Leben. Ich habe immer mehr Glauben für Heilung, immer mehr. Weil ich immer mehr Heilungen sehe. Ja? Und es fängt damals an mit kleinen Sachen, auch bei uns privat, wo der Patrick, wo ist der Patrick? Irgendwo sitzt er rum, der vorhin Cajon gespielt hat. Ja? Wo der geboren wurde mit einem Bein zu kurz. Und da hat Jesus sein Bein mal eben gerade gerückt. Nach dem Gebet. Mit so kleinen Sachen. Und dann sieht man immer mehr Heilung. Und man hört plötzlich, Krebs wird geheilt. Den Blinden gehen die Augen auf. Der Lahme kann gehen. Hey, und dann hast du noch mehr Glauben. Ja? Da hast du noch mehr Hoffnung. Aber wenn dein Glaube ständig erschüttert wird, wenn du es immer wieder versuchst, es nicht klappt. Übrigens, Heilung sollte man nicht versuchen. Das klappt nicht. Versuch nicht, geheilt zu werden. Das geht nicht. Ja. Ich gehe mal zum Maker, vielleicht klappt es ja. Lotto, ne? Vielleicht klappt es ja. Nein, du musst zum Wake-up kommen und wissen, ich werde heute geheilt. Du kannst das entscheiden. Gibt es immer wieder Leute bei uns in den Veranstaltungen, auch in Belgien vor einigen Jahren, wo die Frau dachte, sie gab ein Zeugnis, ist geheilt worden. Eine Frau kam nach vorne und sagte, ja, ich habe mich entschieden, ich werde heute geheilt. Hätte sich vor einem Jahr entscheiden können, wozu das ganze Leiden? Entscheide ich doch früher. Und sie hat sich entschieden und siehe da, hey, hat funktioniert. Weißt du wieso? Weil der Scheck unterschrieben ist und gedeckt ist. Jesus hat alle Krankheiten schon bezahlt. Halleluja. Ja? Und wenn du dich entscheidest, den Scheck zu beanspruchen und von dem himmlischen Konto abzubuchen, dann liegt es an dir und nicht an Gott. Halleluja. Meine ganze Predigt heute geht daran, zu zeigen, dass es nicht an Gott liegt. Es liegt an uns. Wir sind das Problem. Halleluja. Amen. Und der Mann war auch gefangen in der Tradition. Er war ja umgeben von traditionellen Menschen, von Religion, nicht? Und er war auch selbst gefangen in der Tradition. Er sagte, hey, ich kann nur geheilt werden, wenn das Wasser sich bewegt. Sonst nicht. Ihr habt das gesehen? Sonst sterben sie alle. Aber wenn einer das Glück hat, ins Wasser zu springen, nachdem er sich bewegt hat, dann wird er geheilt. Ja? Und er hat sich festgelegt, Gott kann mich jetzt nur auf diese Art und Weise heilen. Und wenn das Wasser mal nicht Wellen schlägt, kann ich nicht geheilt werden. Kommt mir so bekannt vor, oder? Ich kann nur geheilt werden, wenn der Prediger so und so mir die Hand auflegt. Ja. Ich werde nur geheilt, wenn er mich mit Öl salbt. Öl salben ist biblisch, machen wir auch. Aber nicht nur mit Öl salben. Es geht auf verschiedene Arten und Weisen. Oder ich werde nur geheilt, wenn der Prediger mich von vorne mit Namen aufruft. Am besten mit Adresse und Telefonnummer, Schuhgröße. Oh, das ist kein Scherz, gibt's wirklich. Ja. Ja, Humbug, ja. Ne? Und dann werde ich geheilt. Wir haben so eine vorgefertigte Meinung. Ja. Das Wasser muss, wir müssen den gesalbten Lobpreis haben. Oh! Wenn es richtig kribbelt, ne? Wenn so die Gänsehaut über den Rücken fährt, ist gut, ich mag das auch, ist wunderbar. Aber genau in dem Moment werde ich geheilt, sonst klappt das nicht. Weißt du was? Gott kann dich heilen, ja? Mit und ohne Lobpreis. Ja, mit und ohne Umfall. Die besten Leute sind immer gekommen. Ich will nicht umfallen. Du musst du nicht. Ich schubse keinen übrigens. Ich schubse nicht. Nein, ich bin kein Schubser. Ja, ich bin ein Beter. Ich schubse nicht. Manche schubsen, ganz ehrlich. Es gibt so Kollegen, die schubsen. Ich schubse nicht. Ja. Ich meine das ernst. Es gibt die Schubser. Gibt es die Schubser? Die helfen der Salbung so ein bisschen nach. Ja. Ja. Seht es ihnen nach, die meinen es nicht böse. Ne? Die meinen, man kann nur geheilt werden, wenn man auf dem Boden liegt. Nee. Manchmal betest du für Menschen, du siehst gar nichts. Nicht mal ein Augenzwinkern, nicht mal eine Miene, die sich verzieht. Nichts. Ich bin geheilt worden. Toll. Gott kann dich heilen mit und ohne Zeichen, mit und ohne Musik, ja, mit und ohne Lobpreis. Morgens, abends, ja, auf Toilette kann er dich heilen. Beim Fahrradfahren, ja. Beim freihändigen Fahrradfahren kann er dich heilen. Bitte nicht machen. Ne? Er kann dich beim rückwärts auf dem Fahrradfahren heilen. Egal wann und egal wie, er kann dich immer heilen. Halleluja. Und oft legen wir das genau fest, wenn ich jetzt zum Gottesdienst komme und wenn das und das passiert und dann muss Gott mich so und so heilen. Nein, Gott kann dich heilen, wie er will. Ich hatte eine ganz tolle Zeit in Dortmund. Das war herrlich gewesen. Kennt ihr Heiligen Geist Chaos? Wenn Leute schon während der Predigt nicht mehr können. Ah, du warst da, am Sonntag. Das war gut. Wir hatten dann gute Zeiten, das war wirklich gut gewesen. Ja. Der eine Bruder, der hat mal frohe Weihnachten gewünscht und der hat den Heiligen Geist erwischt. Der Chris konnte nicht verstehen, warum ich frohe Weihnachten gesagt habe. Halleluja. Ja. Und plötzlich wirkt der Heilige Geist. Weißt du, und wir müssen nicht erst kompliziert sein und super religiös sein. Und in Dortmund war das Wort Ciao, Tschu. Ciao, Tschu. Plötzlich fielen sie um und wurden geheilt. Manchmal ist das so. Ja. Aber nein, Leute, nee. Man kann nur geheilt werden, wenn der Prediger eine ernste Miene hat. Wenn oben der Knopf zu ist, nicht? Wenn er einen bestimmten Ton spricht, dann kann man, sonst geht das nicht. Ne? Oder in manchen Kreisen, du musst eine Krawatte anhaben, sonst bist du kein Prediger. Du musst eine Krawatte, Sakko muss sein. Ne? So machen wir Gott was vor und sagen, Gott, du kannst mich nur so und so. Weißt du was, du strickst deine eigene Matte. Übrigens, weißt du, wo die Matten hergestellt werden? Wo die Mattenfabrik ist? Hier, im Kopf. Du bastelst deine eigenen Einschränkungen. Ja? Das geht nicht. Gott kann aber so nicht handeln. Das geht nicht. Ja? Steht in meiner Theologie, in meiner Dogmatik nicht so drin. Ja? Gott handelt so nicht. Gott sagt, ich pfeife auf deine Dogmatik. Ich bin Gott. Und wenn wir lernen auszubrechen und von unserer Liegematte abzusteigen, ja, dann kann Gott anfangen zu wirken. Gib Gott heute eine Chance. Ja? Gib ihm eine Chance. Und das Letzte, und ich will nicht sagen, das war eine Blockade, ich würde sagen, das war die Ursache gewesen für seine Krankheit, das war die Sünde. Die Sünde war die Ursache für seine Krankheit. Jetzt wird's haarig. Boah. Darf man sowas sagen? Ne? Du hast Sünde in deinem Leben, deswegen bist du krank. Genau so ist das. Du hast Sünde in deinem Leben und deswegen bist du krank. Ist das biblisch? Ja, das ist biblisch. Ist jede Krankheit bedingt durch Sünde? Nein. Aber so 80-90%. Ja, selbst die Wissenschaftler sagen das, die Mediziner sagen das, 80-90% sind psychosomatische Krankheiten. Ja? Krankheiten, die von der Seele herkommen. Ja, Moment mal, was ist denn die Seele? Wo deine ganzen Emotionen abgehen, ja? wo Sünde im Spiel ist. Wenn du dann den Heiligen Geist reinlässt in deinen Geist, ja? Und deine Seele aufräumt, plötzlich ist wieder Sonnenschein da, plötzlich bist du wieder gesund. Das wirkt sich auch aus auf den Körper. Deswegen sagt Jesus zu ihm, hey, du hast gesündigt, deswegen bist du krank. Sündige nicht nochmal, damit dir nicht was Schlimmeres widerfahre. Heißt das, dass Gott jetzt da ist und sagt, Mensch, der hat gesündigt, der kriegt jetzt einen Krebs und einen Puckel obendrauf und irgendwie eingewachsene Zehennägel und krumme Ohren? So, nein, so ist Gott nicht, ganz im Gegenteil. Aber wenn du sündigst, öffnest du dich dem Teufel. Du wirst zur Zielscheibe. Ja? Bist plötzlich hier mit so einem roten Dingschen und er sagt, hey, jetzt schieß dich ab. Die Sünde gibt dem Teufel Raum. Ja, er gibt ihm Raum und wenn wir sündigen, geben wir dem Teufel Raum. Deswegen sagt Jesus, er warnt ihn, dass er nicht mehr sündigen soll. Er sagt in Vers 14, sündige hinfort nicht mehr, damit dir nicht etwas Schlimmeres widerfährt. Sünde war die Ursache für Krankheit. Jetzt denk mal ganz gut nach, könnte es sein, dass in deinem heiligen Leben, in deinem reinen Leben, irgendwo eine Sünde ist, eine Lieblingssünde, die du gerne tust, eine Nachlässigkeit, die du immer wieder zulässt und dass genau diese Sünde die Krankheit bewirkt, in der du steckst. Und mir ist es ganz egal, ob das politisch korrekt ist oder nicht, das ist biblisch, steht hier geschrieben. Und jetzt kommt Jesus und das ist das Schöne, er wirft alles über den Haufen. Der hat sich 38 Jahre vorbereitet auf diesen Tag, der Mann. 38 Jahre wusste er jedes Argument, warum er nicht geheilt werden kann. Nicht? Ganz klar, er war nur einer von vielen. Nicht? Er lag da nieder, er war einsam und er hatte eine Vergangenheit. Er wusste ganz genau, warum er nicht geheilt werden konnte. Und dann kommt Jesus und heilt ihn. Halleluja. Ja. Jesus wirft sein ganzes Denken über den Haufen. Zuerst sagt Jesus zu ihm, hey, steh auf. Er sagt, steh auf. Bevor er das sagt, stellt er eine Frage. Er sagt, willst du gesund werden? Als Jesus ihm in die Augen sah, da muss so viel Verzweiflung oder so viel Leere und Hoffnungslosigkeit gewesen sein. Er muss in leere Augen hineingeschaut haben und da war kein Funke von Hoffnung mehr. Kein Funke von Glauben und Zuversicht und war alles leer. Und er sagt, hey, willst du überhaupt noch geheilt werden? Willst du wirklich, warum liegst du hier? Warum bist du hier im Gefängnis der Schande? Warum bist du in Bethesda? Willst du wirklich geheilt werden? Dann darfst du nicht liegen bleiben. Dann steh auf und geh weg von hier. Du bist am falschen Ort. Du bist umgeben von Krankheit, von Tod. Du bist im Hospiz und willst geheilt werden? Leute, bitte, wenn ihr Hoffnung habt, dass eure Verwandten geheilt werden sollen, ne, bringt sie in kein Hospiz. Könnt machen, wie ihr wollt. Das ist mein Vorschlag. Bringt sie in kein Hospiz. Im Hospiz ist Tod. Im Hospiz ist Krankheit. Das sind die ganzen Maschinen, die hochdosierte Medikamente, die ganzen Kram. Du wirst umgeben mit dem ganzen Mist, ja, und du denkst die ganze Zeit daran. Ja. Und Gott will dich aber heilen. Du musst in eine Atmosphäre des Glaubens. Deswegen sagt Jesus, hey, steh auf. Er sagt, steh auf. Willst du gesund werden? Natürlich will ich gesund werden, ich bin doch hier. Ja. Aber Jesus sah keinen Glauben. Er sagt, hey, zuallererst musst du aufstehen. Du musst zuallererst aufstehen. Halleluja. Heute Abend müssen einige aufstehen. Du musst aufstehen. Mensch, weißt du, mir ist ganz egal, was man dir, ja genau, das auch. Ganz egal, was man dir gesagt hat, du musst im Geist, im inneren Menschen musst du aufstehen. Hör auf, das Opfer zu sein. Hallo. Es ist oft so einfach, in der Opferrolle zu stecken. Ich war, ach, die anderen Menschen waren alle böse zu mir und ich armes ich nicht. Und jetzt nein, hör auf, in der Opferrolle zu stecken. Komm raus aus der Opferrolle. Steh auf. Steh auf. Sag doch mal, hey, genug ist genug, ist genug, jetzt reicht's, jetzt stehe ich auf. Ich bleib nicht liegen, ich gebe nicht auf, ich werde weiterleben, ich werde gesund werden, weil ich einen Gott habe, der mich liebt und der für mich gestorben ist. Aufstehen im Geist. Aber wenn du dann ständig die Musik hörst aus dem Radio, ja, und ständig die Flimmerkiste laufen hast, dann hast du keinen Glauben und keine Kraft auszustehen. Lobpreis, Predigten, Wort Gottes, auswendig lernen, lesen, Predigten hören, ermutige dich, steh auf. Halleluja. Das Wort für Aufstehen hier ist das Wort für Auferstehung. Jesus sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Er sagt zu ihm, steh auf. Auferstehe, sagt er zu ihm. Das gleiche Wort, das benutzt wird für Auferstehung, wird hier genutzt. Eine mächtige Kraft, steh auf. Und Jesus sagt, ich bin da, ich bin die Auferstehung und das Leben. Steh jetzt auf. Weißt du was? Jesus ist heute Abend hier und er sagt dir persönlich, steh auf aus deiner finanziellen Not, aus deiner Depression, aus deiner Angst, aus deiner Krankheit. Steh auf, bleib da nicht liegen. Du musst zuerst im Herzen aufstehen. Du musst zuerst im inneren Menschen musst du aufstehen. Jesaja sagt, aber die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler. Ein Adler schlägt selten seine Flügel, wisst ihr das? Ein Adler segelt und er nutzt die Aufwinde und er segelt höher und höher, ganz entspannt. Kaum Energie, die er dir verwendet. Er segelt einfach und er segelt höher und höher und höher. Und er sieht herab auf die ganzen Menschen und die Mäuse und die, ne, die Beute. Ja. Aber er schwebt über den Dingen und genauso sollen wir uns erheben über die Probleme. Hier sagt, steh auf! Du bist am falschen Ort, du bist im Gefängnis der Schande, du bist ein Bethesda, steh endlich auf, bleib nicht liegen. Ich will dich herausfordern, wir haben hier so eine Kultur des Murrens und des Schlechtredens hier in Ostwestfalen vor allem, nicht wahr? Alles ist so negativ und so böse und immer regnet es und immer schlecht hier bei uns. Ne? Na, ihr kennt das schon, ne? Na, wie geht's? Ja, Motja, muss ja, ne? Muss ja. Oder den Umständen entsprechend. Na, mir geht's nicht den Umständen entsprechend. Mir geht's über den Umständen gut, Halleluja. Amen. So, zuallererst musst du im inneren Menschen aufstehen. Und dann guckst du auf die Probleme herab und das sind kleine Probleme. Amen. Steh auf. Er sagt, steh auf und dann ist er aufgestanden und sagt, dann nimm deine Liegematte. Die sollst du dann nehmen, hier die Liegematte. Nicht? Deine Probleme, alles schön zusammenrollen. Ne? So. Ne? Mitnehmen. Steh auf, nimm deine Liegematte, ja, und geh umher. Nimm deine Probleme in die Hand. Du hast Vollmacht bekommen, deine Probleme in die Hand zu nehmen. Deine Liegematte, deine Einschränkung, deine Blockaden sind in deiner Hand. Diese Liegematte hat kein anderer gestrickt, gehäkelt, gestrickelt, gewebt, ist mir ganz egal, als du. Was gibt es noch für andere Arten? Strickeln? Klöppeln. Die hast du geklöppelt, Halleluja. Ja. Das ist deine eigene Matte, die hat Gott dir nicht gegeben. Hey. Und du schränkst dich selber ein und jetzt sagt Jesus, jetzt steh auf und nimm das Ding und geh umher damit. Triumphierend. dass du jetzt Herr bist über diese Matte, dass du größer bist als dein Problem. Weißt du, deine Matte ist hier im Kopf, was Gott tun kann und nicht tun kann. Man sagt ja, die Gedanken sind frei. Kennt das Lied nicht? Bitte nicht die letzte Strophe singen, die ist böse. Das ist wirklich böse, das ist kein christliches Lied. Ne? Aber die Gedanken sind frei, das stimmt so nicht. Leider sind wir eben nicht frei in den Gedanken. Oft sind wir total gebunden in den Gedanken. Ihr kennt die Geschichte von dem Zirkuselefanten, kennt ihr die? Anni, kennt die vielleicht? Es war mal ein kleiner Zirkuselefant, ein kleines Babyelefantchen, nicht? Ein kleiner Döps. Und dann hat man ihn gleich in den Zirkus gebracht, ne? Und man hat ihn angekettet mit so einem kleinen Pflock. Ne? Angekettet, am Bein. Und der kleine Elefant, nicht Dumbo, nein, ist egal wie er heißt. Der kleine Elefant, der ist angekettet am Hinterbein und jedes Mal, wenn er ein Stück gehen will, dann hört er die Kette rasseln und dann spürt er einen Schmerz, wie sie die Kette eingräbt in seine Haut und dann, ne, und das macht er so 20 Mal, 30 Mal, irgendwann hat er gelernt, Moment mal, wenn die Kette rasselt, kommt gleich der Schmerz, ich muss vorher stehen bleiben. Und dann geht er, hat gerasselt, bleib stehen. Kein Schmerz, er lernt, Elefanten sind schlau. So, und der Elefant wird älter und immer größer und muskulöser und irgendwann, nach einigen Jahren, ist er ausgewachsen und wisst ihr, der kleine Flock, den kann er mit einem Zeh ausreißen, ja, mit einem Rüssel ausreißen. Aber jedes Mal, wenn er sich ein Stück vom Flock wegbewegt und er hört die Kette rasseln, bleibt er stehen, weil er weiß, gleich wird es schmerzhaft. Ah, er hat schon längst die Kraft, den Flock auszureißen. Er ist schon so stark geworden, er könnte das ganze Zelt umwerfen. Ja? Aber weil er im Kopf weiß, sobald die Kette rasselt, tut es gleich weh, bleibt er stehen. Und das ist deine Matratze, deine Matte. Ich wusste jahrelang ganz genau, ich kann nicht geheilt werden, deswegen kann ich nicht geheilt werden. Dein Denken schreckt dich ein. Du musst deine Matratze, dein Denken zerstören. Paulus spricht von Festungen, die wir zerstören müssen. 2. Korinther 10. Vers 3, denn obgleich wir im Fleisch wandeln, so kämpfen wir doch nicht nach Art des Fleisches, denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern mächtig durch Gott zur Zerstörung von Festungen, Gedankengebäude, sodass wir Vernunftschlüsse zerstören und jede Höhe, die sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt und jeden Gedanken gefangen nehmen zum Gehorsam gegen Christus. Bis dahin. Amen. Du musst deine Gedankenwelt in die Hand nehmen. Du musst deine Matte in die Hand nehmen. Du bist verantwortlich für deine Gedankenwelt. Du bist für deine Gedankenwelt verantwortlich. Nicht dein Nachbar, nicht deine Eltern, nicht deine Vergangenheit. Du bist verantwortlich. Amen. Jetzt sagst du, ich habe aber keine seelischen Probleme, ich habe körperliche Probleme. Die fangen in der Seele an. Die fangen im Geist an und wenn du wiedergeboren bist, ist der Drops gelutscht, das ist durch, das ist vorbei, ja? Der Geist ist safe. Dann gibt es noch die Seele, an der musst du arbeiten, dann gibt es den Körper und das ist alles verbunden. Du kannst heute geheilt werden, wenn du anfängst umzudenken. Dein Denken muss sich ändern. Du musst von der Matte runter, von den Einschränkungen runter. Du musst aufhören zu argumentieren und zu sagen und zu erklären, warum du nicht geheilt werden kannst. Hör auf damit. Das ist des Herrn nicht würdig. Ja? Warum argumentierst du, Gott will dich heilen und sagst, nein, er kann mich nicht heilen, weil. Und Gott sagt, ich kann dich sehr wohl heilen. Glaub doch. Zerstör deine Gedanken. Ja? Deine Vergangenheit ist eine Blockade, zerstör sie. Wisst ihr damals, als Josua Jericho einnehmen wollte, ihr kennt die Geschichte. Die mussten über den Jordan, die mussten dann Jericho einnehmen. Ja? Und bevor Josua Jericho angenommen hat, kam Gott zu ihm und Gott sprach zu Josua und Gott sagte, ich habe Jericho in deine Hand gegeben. Ja, Moment mal, viel zu klein die Hände, oder, für Jericho? Nein, aber in der geistlichen Welt war Jericho jetzt in der Gewalt von Josua. Nichts war passiert. Ja? Die Mauern waren da, die Wachen waren auch da, alles war wie vorher. Aber in der geistlichen Welt ist was geschehen. Und dann hat Josua Jericho in seiner Hand gehabt. Und er ist hingegangen, hat gekämpft und er hat gewonnen. Amen. Und genauso musst du deine Gedanken in die Hand nehmen, deine Festung in die Hand nehmen. Und dann wirst du erleben, wie Gott dir Heilung schenkt. Amen. Und du musst deine Blockaden alle aufsprengen heute Abend. Die Vergangenheit, das Kleindenken, die Religion, die Tradition, die Kritik. Ja? Kritikgeist übrigens. Oh, wenn du einen Kritikgeist hast, vergiss deine Heilung. Er hat das Hemd heute nicht drin gehabt. Er sprach mir viel zu schnell. Oder.
Er hat so komische Witze gerissen. Du kannst gleich gehen. Das wird nichts mit der Heilung heute. Der Kritikgeist stört dich an der Heilung. Als Jesus ihn heilte und dann die ganzen Ältesten kamen und die gefragt haben, Mensch, wie ist das passiert? Wer war das? Und dann sagten sie, wer ist dieser Mensch? Wer ist denn das? Wer ist dieser Mensch? Kritikgeist. Wer ist dieser Kerl? Jesus, hey, was erlaubt er sich am Samstag zu heilen? Hallo? Wer ist denn dieser Jesus? Ist doch niemand hier. Ist ein dahergelaufener Wanderprediger aus Galiläa irgendwo. Das sind die ganzen ungebildeten Leute. So, ne? Das israelische Ostfriesland da oben. Ne? Da kommt er weg und kommt hier hin und nimmt sich die Frechheit und heilt am Samstag. Ne? Wer ist dieser Mensch? Kritikgeist. Was kann aus Galiläa Gutes kommen? Da kommt zum Galiläa und heilt einen Menschen. Das geht nicht. Wenn du kritisierst, wirst du deine Heilung nicht bekommen heute Abend. Du musst den Kritikgeist zurechtweisen, rausschmeißen. Ja. Wenn du sagst, ich bin einer von vielen, lass das, du bist geliebt von Gott. Vielleicht sagst du, hey, Heilung ist nur für bestimmte Personen, das stimmt nicht. Heilung ist für dich. Ja. Lass die ganzen Blockaden heute fliegen. Dann wirst du Heilung erleben. Deine Vergangenheit ist für Gott kein Problem. Halleluja. Gott heilt Sünder. Gott heilt Sünder. Er hasst Sünde, ja, er liebt den Sünder, aber er heilt Sünder. Sein Job. Halleluja. Amen. Er sagt, okay, nimm deine Matte, ja, steh auf, nimm deine Matte und dann geh umher. Ja. Nimm die mit und zeig sie allen. Hey. Das Problem, das mich beherrschte, beherrsche ich jetzt. Und dazu möchte Gott dich heute Abend bringen, dass du so weit kommst und sagst, hey, die ganzen Gedanken, die mich bisher gelähmt haben, die ganzen Lügen, die ich geglaubt habe, Jahr ein, Jahr aus, ja, was alles nicht möglich ist, hier in Minden, ja. Kann Minden erweckt werden? Läuft doch nicht Minden, oder? Ostwestfalen, Minden? Warum gerade Minden? Halleluja. Kann hier ein Missionswerk sein, das weltweit Einfluss nimmt? In Minden? Was kann aus Minden Gutes kommen? Ja, Gedankengebäude. Gedankengebäude. Amen. Du musst ihn in die Hand nehmen und geh umher, sagte er. Was macht er? Er nimmt die Liegematte und geht ins Kino, ne? Geht zur nächsten Kneipe, einen saufen, ne? Hey, ich bin gesund, Leute, ne? Nein, er geht in den Tempel. Er geht in den Tempel. Was macht man im Tempel? Im Tempel betet man an. Halleluja. Er betet an. Er geht in den Tempel, er betet Gott an. Amen. Und dann begegnet ihm Jesus nochmal. Und als er erfährt, dass es Jesus war, der ihn geheilt hatte, da heißt es in Vers 15, da ging der Mensch hin und verkündete den Juden, dass es Jesus war, der ihn gesund gemacht hatte. Halleluja. Und da haben wir einen Heilungsevangelisten mehr. Er hat es erfahren. Er sagt, hey, jetzt weiß ich, dass Jesus mich geheilt hat. Er geht in die Anbetung, er dankt Gott und dann sagt er, hey, es war Jesus gewesen. Und er geht überall und erzählt den Leuten, es war Jesus gewesen. Er hat mich geheilt. Und wisst ihr, Jesus ist so gut. Leute, er ist so gut. Er ist so gut. Halleluja. Wenn wir begreifen könnten, wie sehr er uns liebt. Leute, er will nicht, dass wir leiden, dass wir krank sind. Er ist so gut. Er sagt, hey, ihr müsst von der Matte runter. Ja. Heute Abend will ich dir sagen, steh auf. Steh auf. Nimm deine Matratze. Nimm deine ganzen Lügen, die du dir jahrelang vorgegaukelt hast, dir selbst. Ja, und geh umher. Zeig der Welt, dass du deine Lügen im Griff hast und dass deine Lügen kaputt sind, dass deine Lügen nichts mehr zu sagen haben, dass du darüber stehst. So, und plötzlich haben wir eine Armee von Heilungsevangelisten und Evangelistinnen. Evangelistinnen. Ist ja egal. Ja? Wir haben eine Reihe von Leuten, die es erlebt haben, die wissen, Jesus heilt. Ja? Und die nicht nur umhergehen und fromme Worte aus der Losung lesen. Losung ist gut, nicht falsch verstehen. Ich habe nichts gegen Losung. Losung sind gut. Ja? Aber wenn du nur Losung liest und da keine Power kommt, ja, dann bringt das auch nichts. Ich mag die Losung, entspannt euch. Auf meinem Rechner habe ich Losungen drauf. Halleluja. Aber mir geht es nicht darum, mir geht es darum, wenn du einen frommen Spruch liest und er nichts bewirkt, ja, dann bringt er nichts. Halleluja. Aber Gott möchte, dass wir nicht nur fromme Sprüche lesen, nicht nur fromme Sprüche kloppen, er möchte, dass wir seine Kraft demonstrieren. Amen. Und glaub mir, dieser Mensch war jemand, den konntest du nicht mehr davon abbringen, dass Jesus heilt. alle seine zig Argumente, die er hatte, 38 Jahre, nicht? Vielleicht sogar eine Dissertation geschrieben, warum ich nicht geheilt werden kann. Untertitel, der depressivste Mensch auf der Welt. Ja. Dann hat er in seinem Kopf vielleicht die ganzen Thesen zusammengestellt, ich kann nicht geheilt werden, weil 1.1.1.1.2, ja, kennt ihr die? Ja, genau, mit Fußnoten und allem, ja. Und an Tag so und so kam der Engel zu spät, ja. Ja. Und da hat das Wasser sich gewellt, aber ich bin dann wieder zu spät reingesprungen. Ne? Daraus schließe ich, Gott möchte nicht heilen, mich nicht. Und nach 38 Jahren hat er so einen Wälzer gehabt. Er wusste alle Argumente, warum er nicht geheilt werden konnte. Er wusste alles, ja. Warum er nicht geheilt. Und Jesus kommt und sagt, hey, hier bin ich heile dich jetzt. Einfach so, weil ich dich lieb habe. Steh auf. Nimm deine Matte, deine Lügen, wirf sie weg, ja, und trag sie umher als Sieg. Und dann wirst du Gott anbeten und du wirst zu einem Menschen werden, der überzeugt ist, dass Jesus heute noch heilt. Und wisst ihr, mir kann die Überzeugung heute keiner mehr nehmen. Vor 10 Jahren war ich vielleicht ein bisschen wackelig. Aber heute, ey, ich bin zu tief drin. Ich bin zu weit gegangen. Für mich gibt es kein Zurück mehr. Ja, da können noch so große Kaliber kommen und mir sagen, Heilung, Leute, ihr könnt mich nicht mehr überzeugen. Ich weiß es, ich habe es erlebt. Leute, wenn du siehst, dass Tausende von Menschen auf einmal geheilt werden. Pakistan, schaut es euch an. Tausende, Abertausende von Entscheidungen und wo Tausende von Menschen auf einmal geheilt werden. Wo Gott einfach da ist und wirkt, dann sollst du mir erzählen, dass es Heilung heute nicht gibt. Du kommst zu spät. Ich bin schon überzeugter Anhänger der Heilung. Ich weiß, wie es auf der anderen Seite aussieht, wie trostlos es auf einer anderen Seite aussieht. Wenn du Leute vertröstest, ja, geh mal heim zum Papa. Krepier mal an deinem Krebs, komm schneller zum Papa. Was für ein Gott ist das denn? Gott will dich heilen. Und wenn dann deine Zeit abgelaufen ist, kommst du zu ihm. Und du wirst einfach nur aushauchen. Und dann bist du bei ihm. Amen. Du darfst die Augen schließen, darfst auch auflassen, wie du willst. Danke, Jesus. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Wir wollen gleich beten. Danke. Halleluja. Danke, Jesus. Vater, wir danken dir für deine Liebe zu uns. Jesus, danke, dass du gut bist. Du bist nur gut. Du bist gut. Du bist gut, gut, gut. Du bist voller Liebe. Du bist voller Erbarmen, Herr. Wir können gar nicht beschreiben, wie gut du bist. Und Vater, wir lieben dich. Wir lieben Jesus Christus. Wir lieben den Heiligen Geist. Danke, Herr. Danke, Vater, für jeden, der heute Abend hier ist. Und Vater, ich bitte dich, dass du dich heute Abend offenbarst. Und ich bitte dich, Vater, dass du Lügengebäude jetzt anfängst aufzuräumen, zu zerbrechen, zu zerstören. Dass die ganzen Liegematten heute Abend ein großes Feuer geben, Vater. Dass jeder aufstehen kann heute Abend, aus seinen Problemen heraus, aus seiner Krankheit heraus, aus seinen Emotionen heraus, dass jeder aufstehen kann und seine eigenen Lügen nehmen kann und sie verbrennen kann, Vater. Danke, Jesus. Danke, Herr. Danke, Jesus. Und der Herr möchte deine Sünden vergeben. Er ist am Kreuz gestorben. Jesus ist am Kreuz gestorben vor 2000 Jahren. Ganz real, auf Golgatha ist er gekreuzigt worden, der ist gestorben und er hat gesagt, es ist vollbracht. Und mit seinem Blut hat er alle Sünden bezahlt, die Sünden der ganzen Menschheit. Die Sünden der Vergangenheit, der Gegenwart und sogar die Sünden der Zukunft. Wenn du sagst, ich habe Sünde in meinem Leben, ich brauche Vergebung meiner Sünden, dann darfst du jetzt die Hand heben, ich möchte mit dir beten. Danke, danke, danke. Einige Hände hoch, danke Jesus, danke, danke, danke Jesus. Wunderbar, danke Jesus. Lass uns gemeinsam beten, mit den Leuten, die die Hand gehoben haben. Lass uns gemeinsam beten. Sag mal, Jesus. Lass uns gemeinsam beten. Sag mal, Jesus, danke, dass du mich liebst. Jesus, vergib mir meine Sünden. Wasche mich mit deinem kostbaren Blut. Jesus, ich kehre um. Ich sage Nein zu den Lügen, die ich geglaubt habe. Ich sage Ja zu dir und zu deinem Wort. Jesus, sei du der Herr meines Lebens. Danke, dass du mein Gebet gehört hast. Danke, dass du meine Sünden vergeben hast. Ich bin frei. Ich habe ewiges Leben. Ich bin auf dem Weg zum Himmel. In Jesu Namen. Amen. Und wenn du das Gebet von Herzen gebetet hast, sind deine Sünden ganz real vergeben, tatsächlich. Das ist kein psychologischer Kram. Das ist real. Die sind weg. Er hat die Sünden bezahlt und die Sünde ist weg. Ich habe das vor über 25 Jahren gemacht, glaube ich. Über 27 Jahren, ich weiß nicht genau. Muss ich mal nachrechnen. Und ich habe den Tag nie bereut. Meine Sünden waren seitdem weg. Halleluja. Amen. Deine Sünden sind weg. Amen.